Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der BKW. Kostensparen dank Energielösungen und einen entscheidenden Beitrag an eine nachhaltigere Zukunft leisten. Wir machen Lebensräume lebenswert.
NZZ Megahertz. Staffel 2 Hard Feelings. Hallo, ich bin Meng Tian, dein Host für diese Staffel bei Megahertz. Wir sprechen in dieser Staffel über Hard Feelings. Dabei erzeugt das Wort Feeling immer schnell den Eindruck, es geht einfach um ein paar Gefühle, die etwas unangenehm sind. Aber manchmal ist ein Hard Feeling eben nicht nur gefühlt schwer, sondern wird tatsächlich durch schwierige äußere Umstände erzeugt und bringt auch schwierige Konsequenzen mit sich. Ich denke da an andere Kultur, andere Herkunft, sprachliche Barrieren, Armut. Mein Gast heute, Natalia Nepomniachtcha, hat diese schwierigen Umstände selber erlebt. Und dennoch hat sie unter anderem ohne Abitur den Masterabschluss in Großbritannien gemacht. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist, Natalia.
Ich freue mich wahnsinnig, dass ich, glaube ich, zum ersten Mal in einem Schweizer Format sprechen darf.
Oh, sehr schön. Aber ich bin bestimmt nicht die Erste, die dich das fragt. Spreche ich deinen Namen korrekt aus?
Das war wirklich sehr, sehr gut.
Also wie würdest du ihn sprechen? Also Vorname wie auch Nachname?
Natalia Nepomniachtcha.
Ich frage das natürlich, weil ich das gleiche Problem habe und meinen Namen auch immer wieder erklären muss. Was meinst du, verschaffte der Name schon mal die erste Hürde damals in der Integration, als du mit 11 nach Deutschland gingst?
Also ich glaube, so als Schülerin nicht wirklich, weil ich ja direkt in eine sogenannte Übergangsklasse gekommen bin, wo lauter Kinder waren, die alle frisch eingewandert sind, die sozusagen ja fast alle solche Namen hatten.
Das kann ich sehr gut nachfühlen. Ich bin selber mit 12 Jahren in die Schweiz gekommen. Ich war auch in der Integrationsklasse. Ich bin auch in einer Millionenstadt aufgewachsen. Du bist in Kiew aufgewachsen. Wie war es, von Kiew nach Augsburg zu gehen?
Also es war alles komplett anders natürlich. Zum einen selbstverständlich die Größe der Stadt. Gleichzeitig war das nicht so, dass dadurch, dass wir super arm waren, auch schon in Kiew, meine Eltern haben ja Mitte der 90er ihre Jobs verloren in Kiew, wie sehr viele andere dort auch. Und wir sind ja erst 2001 nach Deutschland umgezogen. Insofern durch diese unglaubliche Armut, die ich schon in Kiew erlebt habe, hatte ich jetzt nicht so wahnsinnig viel von dieser großen Stadt. Also ab und zu mal ganz selten war mal im Zentrum. Aber ansonsten hat man sich ja tatsächlich hauptsächlich so in seinem Bezirk irgendwie aufgehalten. Es ist natürlich, alles, was ich hier erzähle, ist 30 Jahre her. Mhm. Ich glaube, diesen Disclaimer muss man auf jeden Fall setzen. Aber damals war es auf jeden Fall so, dass wir von der schmalen Rente meines Vaters im Prinzip gelebt haben, der eine Behinderung hat und eben deshalb in Frührente gehen konnte. Und das war unglaublich wenig Geld. Also wir haben uns teilweise wochenlang nur von Kartoffeln ernährt. Alle meine Klamotten waren getragen. Auch mein Mäppchen, meine Stifte zum Teil wurden vorher auch von anderen Kindern benutzt. Und dann, als wir nach Deutschland gekommen sind, wo es ja die Grundsicherung gibt, beziehungsweise Sozialhilfe oder auch Arbeitslosengeld, wie auch immer man das nennen möchte. Natürlich ist es trotzdem Armut, aber zumindest konnte man sich doch neue Klamotten leisten, auch wenn sie dann wirklich von sehr, sehr billigen Läden waren. Also H&M kam mir schon richtig teuer vor. War das trotzdem so, dass man dann irgendwie schon neue Sachen hatte, die vorher jetzt nicht jemand anderer getragen hat, zum Beispiel.
Also rückblickend gesehen heute, würdest du sagen, es ist wirklich die Armut, die das Leben schwer machte? Oder war das irgendwann mal auch andere Herkunft oder also andere Herkunft, andere Sprache, andere Kultur?
Ich glaube, es waren sehr viele Punkte, die dazu beigetragen haben. Sicherlich war das auch die andere Kultur, die Tatsache aber auch, dass meine Eltern, ich würde mittlerweile sagen, auf jeden Fall depressiv sind, schon seit den 90er Jahren, seitdem sie ihre Jobs verloren haben und keinen wirklichen Halt hatten und auch in Deutschland diesen Halt nicht gefunden haben. Und ich glaube, das hat sehr viel für mich ausgemacht, in einem Haushalt aufzuwachsen, wo die Eltern dir keinen Halt geben können. Die haben mir zwar sehr viel Liebe gegeben, aber eben nicht diese emotionale Unterstützung, die ich vielleicht gebraucht hätte, um wirklich auch ein bestimmtes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und das hat für mich wirklich sehr viel ausgemacht.
Das soll bitte jemand nochmal sagen, Einzelkinder hätten es leicht. Also ich bin auch Einzelkind, gerade als chinesisches Einzelkind bekommt man sehr viele Sachen gesagt. Aber gerade in der Migrationssituation, da finde ich es gar nicht so leicht, Einzelkind zu sein und die Eltern, ja ehrlich gesagt, aufzufangen.
Das hast du sehr schön gesagt. Also ich hatte auch oft das Gefühl, dass ich sie auffange und nicht andersrum, weil ich natürlich viel, viel schneller Deutsch gelernt habe als sie und dann auch diese ganzen Briefe immer dolmetschen musste. Ich musste irgendwie mit unserem Hausmeister telefonieren. Ich war auch mal mit zum Jobcenter, also zu der Arbeitsagentur in Augsburg und habe da irgendwie für meine Eltern gedolmetscht. Und das sind natürlich alles Sachen, die eigentlich Kinder nicht machen sollten, würde ich heutzutage sagen.
Hast du das Gefühl, du musstest es machen? Oder haben dich deine Eltern drum gebeten? Oder war das einfach was, wo du dir gewünscht hättest, das hätte es gegeben, so eine Unterstützung?
Also es ist mir nicht bekannt, dass es in der Agentur selbst DolmetscherInnen gegeben hat. Es war dann zum Teil so, dass dann irgendwie mein Onkel mitgekommen ist mit meinen Eltern, der ziemlich gut Deutsch spricht, oder irgendwelche Bekannten, die besser Deutsch sprachen als meine Eltern, aber sie mussten eben meistens jemand mitbringen, der für sie dolmetschen konnte. Und ja, natürlich kann ich das einerseits verstehen, dass man natürlich möchte, dass die Menschen Deutsch lernen und vielleicht auch deshalb dann nicht unbedingt jemand zur Seite stellt. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass sie dann trotzdem nicht Deutsch gelernt haben, sondern das hat dazu geführt, dass sie dann eben sich irgendwie anders zu helfen wissen mussten und dass sie dann eben ihr Kind mitgenommen haben. Und von solchen Fällen kenne ich sehr viele. Und in meinem eben erschienenen Buch Wir von unten porträtieren wir ja auch andere Menschen mit Migrationshintergrund. Zum Beispiel den Osman, der auch so eine Geschichte hat und eben auch beschreibt, dass er und seine Geschwister wiederum zum Beispiel zu den Elternabenden für die jüngeren Geschwister mitgekommen sind, weil die Eltern eben der deutschen Sprache nicht mächtig waren.
Natalia Nepomniascha ist 1989 in Kiew geboren. Sie kam mit 11 Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland, wuchs in Augsburg auf und schaffte es ohne Abitur auf Umwegen, den Master in internationalen Beziehungen in Großbritannien zu absolvieren. 2016 gründete sie nebenberuflich die gemeinnützige Organisation Netzwerk Chancen, das ein Förderprogramm für soziale AufsteigerInnen zwischen 18 und 39 Jahren anbietet und Arbeitgebende mit einbezieht. Ende Mai dieses Jahres erschien ihr Buch namens Wir von unten.
Natalia, wir haben jetzt sehr viel über Fakten gesprochen. Wie hast du dich bei dem ganzen Prozess gefühlt? Also hast du dich ungerecht behandelt gefühlt manchmal oder ungleich zumindest oder auch benachteiligt?
Ich finde es so wahnsinnig schwer zu versuchen, mich in diese kleine, junge Natalia hineinzuversetzen. Weil jetzt im Nachgang, wo ich das Ganze analysiert habe natürlich und so viele Jahre Zeit hatte, darüber nachzudenken, würde ich sagen, dass ich absolut benachteiligt wurde aktiv diskriminiert wurde. Denn ich habe ja später, ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen, aber ich habe ja später meinen Master mit Auszeichnung in England abgeschlossen. Also mir kann eben niemand erzählen, dass ich das Abitur nicht geschafft hätte in Deutschland. Und trotzdem durfte ich es nicht machen. Und im Nachgang würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich benachteiligt wurde. Ich glaube aber zu der Zeit war das eher tatsächlich so, dass ich oft dachte, ich bin halt nicht gut genug. Ich habe mich wirklich so minderwertig gefühlt. Ich dachte, was kann ich denn noch machen, um besser zu werden? Ich habe sehr viel gelesen, habe mir Bücher in der Bibliothek ausgeliehen, weil ich tatsächlich irgendwie dachte, irgendwie, ich bin wohl nicht gut genug. Diese ganzen Kinder auf dem Gymnasium, die sind einfach schlauer als ich und mit mir stimmt irgendwas nicht. Das waren so die Gedanken, die ich da hatte. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich sehr, sehr viele Selbstzweifel hatte, weil ich eben so das internalisiert habe, dass ich nicht gut genug bin. Und das finde ich jetzt so im Rückblick sehr fatal, weil das hätte natürlich dazu führen können, dass ich aufgebe, dass ich gar nicht mehr überhaupt danach suche, was meine Stärken und Talente sind.
Ja, ich kann da nur nachfühlen, auch wenn meine Situation etwas anders ist. Ich komme aus einer Akademikerfamilie, also dieses Empfehlungsschreiben für das Gymnasium, das du auch in anderen Interviews schon bekannt gemacht hast, dass du dieses nicht bekommen hast und deshalb nicht aufs Gymnasium gehen konntest, das habe ich bekommen, weil meine Eltern natürlich irgendwie gedacht haben, sie ist intelligent genug, sie kann aufs Gymnasium und dann müssen wir das irgendwie erfragen zumindest, wie sie das bekommt. Deine Eltern haben das in dem Falle nicht gefragt.
Nein, überhaupt nicht. Das kam, glaube ich, ihnen überhaupt nicht in den Sinn, weil sie davon ausgegangen sind, dass diese Empfehlung, die ich bekommen habe, dass es gar keinen anderen Weg gibt. Und ich bin, oh Gott, das war ja alles 2002 und das Buch geschrieben haben wir 23. Also 21 Jahre bin ich davon ausgegangen, dass das so war. Und dann für das Buch haben wir meine damalige Hauptschullehrerin dann interviewt, meine Co-Autorin und ich. Und da hat sie in diesem Interview mir gesagt, dass meine Eltern mich hätten auf dem Gymnasium anmelden können, dass sie das aber damals selbst nicht wusste. Und das, also ich saß dann so da, ich war damals in München zu Besuch, als sie das Interview mit ihr gemacht haben, und ich war so richtig geschockt, wie sie das so lapidar gesagt hat. Und ich war so, hätten sie es doch meinen Eltern damals gesagt, wäre doch mein Leben dann komplett anderes gewesen und ich hätte viel früher das Selbstbewusstsein entwickelt.
Du sagst Schock, was war das wirklich, also noch dabei, war es vielleicht Wut oder Scham?
Also Scham auf keinen Fall, es war auf jeden Fall Wut, Fassungslosigkeit, dass wir so ein System haben, in dem im Prinzip Zufälle entscheiden. Sie war zum allerersten Mal, hat sie eine Klasse von neu zugewanderten Kindern unterrichtet, deshalb kannte sie sich eben selbst nicht aus mit diesen ganzen bürokratischen Regeln, hat eben selbst erst Jahre später erfahren, was diese eigentlich sind und dass es damals in Bayern so war, dass in den ersten 2 Jahren nach Zuwanderung die Eltern die freie Schulwahl hatten. Das wusste sie aber eben nicht und meine Eltern selbstverständlich auch nicht. Und da war ich einfach wirklich, das kann doch einfach nicht wahr sein, dass man so über Schicksale entscheidet. Denn natürlich ist es so, dass jetzt wahrscheinlich ganz viele ZuhörerInnen sagen würden, hey, aber man kann doch später noch Abitur nachholen und das System ist durchlässig, bla bla bla. Natürlich kann man später noch sehr viel nachholen und ich habe ja tatsächlich noch sogar einen Master gemacht, aber wie viele holen eben nichts nach? Und das Interessante ist, also man holt natürlich nichts nach, weil das so jenseits vom Vorstellungsvermögen liegt, weil man gar nicht dran glaubt, dass man die Fähigkeiten hat und ich habe es ja sehr lange selber eben auch nicht dran geglaubt und das ist eigentlich ein Wunder, dass ich es da rausgeschafft habe.
Du warst 17, als du die Entscheidung getroffen hast, dass du nach München gehst, alleine, nehme ich an. Und ist das eine Lehre oder ist das eine Ausbildung? Eine Ausbildung zur.
Genau, das war eine schulische Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin für Englisch und Spanisch.
Und du warst 17, als du das entschieden hast. Es braucht ja schon ein sehr großes Selbstvertrauen, das zu entscheiden für sich und das einfach durchzuziehen. Was hat dir damals den Mut gegeben, das wirklich zu tun?
Ich wollte, glaube ich, unbedingt weg von meinen Eltern, weil sie in so einem Brennpunktviertel in Augsburg wohnen, ganz am Rande der Stadt. Und da wollte ich unbedingt weg. Und studieren konnte ich ja eben nicht. Und dann war so ein bisschen die Frage, was für eine Ausbildung würde ich machen? Und ich habe wirklich durch Googlen, ich kann leider nicht mehr sagen, wie ich auf die Webseite von dem Fremdspracheninstitut München gekommen bin, aber irgendwie habe ich es entdeckt und dachte, hey, Fremdsprachenkorrespondentin, das klingt irgendwie gut, so Sprachen kann ich. Englisch macht mir super viel Spaß. Ich habe schon damals sehr viele Bücher auf Englisch gelesen, Filme geguckt. The Holiday, weiß ich jetzt noch, war der erste Film, den ich auf Englisch geguckt habe im Kino.
Holiday mit Cameron Diaz.
Ganz genau, und Jude Law. Ganz okay. Genau den Film, das weiß ich noch ganz genau. Und deshalb dachte ich, ich probiere es einfach mal. Und ich habe eben gelesen, dass man diese Ausbildung auch mit der mittleren Reife absolvieren kann. Ich glaube, ich musste eine kleine Prüfung machen trotzdem. Aber diese Ausbildung gab es kostenlos eben nur in München. Also die hätte es sowieso in Augsburg kostenlos nicht gegeben. Und natürlich an ein privates Ausbildungsinstitut hätte ich nie im Leben gehen können. Weil das kann man sich natürlich als Kind von Arbeitslosen nicht leisten.
Also ich stelle mir jetzt einfach vor, und natürlich, ich weiß, wir stehen immer noch am Anfang von deiner Laufbahn, aber eben, also ein 17-jähriges Mädchen entscheidet für sich, ich habe das gegoogelt, ich glaube, das ist eine gute Sache. Und dann gehe ich einfach diesen Weg und versuche es auf Umwegen. Wie bist du mit den schwierigen Gefühlen oder Emotionen davor umgegangen und wie hast du wirklich diese Motivation finden können? Weil eben, wie du sagst, es ist nicht einfach in dieser Situation, wenn man sich minderwertig fühlt und man ist nicht aus gleich gutem Haus und hat nicht die gleichen Voraussetzungen. Woher nimmt man sich den Mut?
Ja, gute Frage. Ich glaube, ich bin wirklich so Schritt für Schritt vorgegangen und habe zuerst diese Ausbildung entdeckt, dann habe ich diese Prüfung gemacht. Ich weiß sogar noch, dass ich tatsächlich in München sogar auf der FOS kurz war, bei dem Infotag oder sowas, weil ich eben wirklich weg aus Augsburg wollte, unbedingt für meine Eltern. Hat mich aber am Ende dort nicht angemeldet, weil die tatsächlich mein Originalzeugnis behalten wollten. Also sie haben gesagt, dass sie nicht wollen, dass wenn man sich bei ihnen bewirbt, man sich noch woanders bewirbt. Und ich war so, ich habe mich aber noch gar nicht entschieden, was ich mache. Insofern hat es da überhaupt nicht geklappt. Das wäre zum Beispiel auch noch so eine Möglichkeit gewesen, wo ich hätte zumindest, glaube ich, das Fachabi auf jeden Fall erwerben können. Und dann hat es mit der Prüfung geklappt und ich wurde aufgenommen. Das nächste war natürlich, ein Zimmer zu finden. Und das war auch so mehr Glück als Verstand. Ich habe ein Praktikum gemacht, so ein ganz kurzes, beim Bayerischen Rundfunk. Und habe dann, also es war Bayerischer Rundfunk, der Klassiksender vom Bayerischen Rundfunk. Und habe dann bei einem Konzert MusikerInnen interviewt. Und da war eine Geigerin, die eben erzählt hat, dass ihre Mitbewohnerin auszieht. Und dachte ich mir, hey, frag mal, ob ich vielleicht mir das Zimmer mal angucken kann. Und dann bin ich in dieses Zimmer eingezogen, was tatsächlich relativ günstig war, 300 Euro. Und dann peu à peu. Und ich habe dann eben so ausgerechnet, dass es mit irgendwie 400 Euro BAföG reichen würde. War zumindest das, was ich berechnet habe. Und am Ende habe ich eben nur 200 bekommen. Und das war dann natürlich ein totaler Schock, weil dieser Bescheid kam 3 Monate, nachdem ich eben bereits die Ausbildung begonnen habe. Also ich lebte schon in München, ich habe diese Ausbildung schon angefangen, dann kam irgendwann dieser Bescheid und ich weiß noch, wie ich ihn tatsächlich noch im Treppenhaus aufgemacht habe, weil ich so natürlich zitternde Hände hatte, unbedingt wissen wollte, okay, ist das wirklich so viel Geld, wie ich mir ausgerechnet habe? Und dann waren es tatsächlich nur 200 Euro.
Wie macht man dann weiter in so einer Situation?
Arbeiten, also ich habe im Kino dann gearbeitet tatsächlich, am Einlass. Damals gab es noch keine digitalen Karten, die waren tatsächlich alle noch gedruckt und habe die tatsächlich dann abgerissen. Also das war so das, was ich dann hauptsächlich gemacht habe.
Und nicht ausgehen und nichts Genussvolles, nein. Also wirklich eigentlich für diesen Traum, für diese Ausbildung leben und das irgendwie möglich machen.
Genau. Und wenn ich mal essen war, also damals kann ich mich noch erinnern, wenn es mal irgendwo so ein Mittagsgericht gab, dass ich da vielleicht tatsächlich mal essen gegangen bin mit Leuten, natürlich sehr selten, aber als Ausnahme, dann habe ich mir nichts zu trinken bestellt. Und wie sauer die KellnerInnen waren, also daran kann ich mich noch erinnern, so in so einem indischen Restaurant am Isartor in München. Ich glaube, da kostete so ein Mittagsgericht 4,90 und das konnte ich mir gerade noch so leisten ab und zu. Mhm. Und dann saß ich da und habe das bestellt und er meinte, und zu trinken, und zu trinken. Und so, aber damit machen sie ja eigentlich ihr Geld. Aber da war ich nicht so begeistert, dass ich nur was essen wollte und mir nichts zu trinken leisten konnte.
Wir sind gleich zurück. So tönt es, wenn Ihre Firma Geld spart. Mit der Installation einer Solaranlage die Rentabilität Ihres Unternehmens verbessern und nachhaltiger in die Zukunft gehen. BKW. Wir machen Lebensräume lebenswert.
Ich nehme an, nachher im Master in Preston, England, ist es weiter so gegangen. Also ich glaube nicht, dass du gerade Lotto gewonnen hast und das so finanzieren konntest. Ich springe aber ein bisschen vor und frage, wie ging es denn weiter im Berufsleben? Also auf welche Challenges hast du dort angetroffen? Weil ich denke, irgendwann mal ist es nicht mehr nur Armut.
Naja, also es fängt ja schon mal damit an, dass ich ganz lange trotz Masterabschluss aus England keinen Job finden konnte, weil mir das Netzwerk gefehlt hat, weil mir sicherlich der richtige Auftritt gefehlt hat, dieser berühmte Habitus mir absolut gefehlt hat. Man muss natürlich dazu sagen, dass ich in England internationale Beziehungen studiert habe und tatsächlich angestrebt habe, irgendwo im Bereich Internationales zu arbeiten, internationale Politik. Und das ist, was mir gar nicht klar war, eben, ich komme aus einer Hartz-IV-Familie, ich wusste überhaupt nicht, wie dieser ganze Politikbetrieb in Berlin funktioniert, hatte keine Ahnung davon. Und dann kam ich hier irgendwie an, bin hier hingezogen nach England und war so naiv zu denken, dass man Masterabschluss aufreicht, um einen Job zu finden. Und das ist natürlich totaler Bullshit. Du musst vorher schon die tollen Praktika haben, du musst ein bestimmtes Auftreten haben. Also der Lebenslauf muss ganz anders aussehen. Du musst ja schon gezeigt haben, dass du dich auf diesem Parkett gut bewegen kannst. Du musst eben die Kontakte haben und das hatte ich alles nicht.
Und viele Praktikas und Jobs sind natürlich auch unbezahlt. Man muss die machen, wenn man irgendwie weiterkommen will. Also UNO-Praktikum, das. Ich habe ja auch Politikwissenschaften studiert, also ich kann da wirklich sehr gut relaten. Es ist natürlich, man muss ein gewisses Bewusstsein dafür entwickeln. Und wenn man nicht von diesen Kreisen kommt, dann muss man das zuerst mal lernen. Wie hast du das lernen können?
Ich habe tatsächlich mich ehrenamtlich engagiert und bin hauptsächlich auf Events gegangen. Zum Glück wohne ich in Berlin und hier ist gefühlt jeden Abend irgendein kostenfreies Event und viele sind wirklich öffentlich. Es gibt so ein paar Newsletter, die man hier abonniert aus dem politischen Bereich und ganz viele so Vereine, Verbände. Da kannst du dich wirklich einfach für diese Events anmelden und dann gehst du hin zum Häppchenessen nach dem Diskussionsteil und so habe ich tatsächlich Leute kennengelernt. Anders ging es leider nicht.
Aber auch sogar bei Gesprächen, das muss man ja auch lernen. Wie begeistert man das Gegenüber für sich?
Ja, das ist.
Wie macht man einen bleibenden Eindruck? Das sind ja alles Sachen, die man lernen muss.
Also ob ich jetzt damals schon bei irgendjemandem einen bleibenden Eindruck hinterlassen habe, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe auf jeden Fall irgendwann die Regel für mich aufgestellt, dass ich bei jedem Event 2 Visitenkarten mitnehmen soll. Also ich sollte 2 Menschen kennenlernen, so habe ich mir das so als Ziel gesetzt. Und danach darf ich gehen. Und es ist wirklich natürlich schwierig, weil nicht alle so mega freundlich sind. Und gerade bei solchen Netzwerk-Events, muss man auch ehrlich sein, da gehen viele Leute hin, weil sie jemand kennenlernen möchten, der für sie oder die für sie ein relevanter beruflicher Kontakt ist und sie beruflich weiterbringt. Und wenn dann so eine frisch gebackene Absolventin steht, die selber nach Kontakten sucht und eigentlich nichts anzubieten hat, ist es jetzt nicht so der heißeste Kontakt, den jetzt alle haben wollen. Aber da muss man durch und es gibt ja immer irgendwie spannende Menschen, die trotzdem offen sind. Und gerade beim Essen habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, wenn man dann an diesem Stehtisch meistens ja steht und isst, dass alles sich ein bisschen nivelliert und dann ist es so ein bisschen egaler, was für einen Job man hat oder wie weit man schon beruflich ist, weil dann kann man tatsächlich über Gott und die Welt so ein bisschen quatschen und so kann man wirklich Leute kennenlernen und mit manchen ist man dann irgendwie zufällig auf derselben Wellenlänge, tauscht die Kontakte aus und beim nächsten Event ist es dann so, dass vielleicht die Person, mit der man sich gut verstanden hat, auch wieder da ist, dann stellst du dich zu ihr an den Tisch, sie stellt dich jemand anderem vor und dann entwickelt sich wirklich irgendwann so ein Schneeball draus.
Dieses Ziel, das ist noch interessant, mit 2 Leute pro Event kennenlernen. Hast du das von irgendeinem Buch oder von irgendeinem?
Ich vermute, dass ich das mal irgendwo gehört habe. Ich kann es jetzt nicht mehr wirklich sagen, woher ich das habe. Aber es hilft auf jeden Fall, sich selbst zu sagen, das ist so dein Ziel und wenn du es erfüllt hast, darfst du gehen. Weil das ist so überschaubar, das ist jetzt nicht 10 Leute. Aber du musst dich überwinden, dich tatsächlich jemandem vorzustellen. Das hat meistens ganz gut funktioniert.
Ich wollte da deine Inspirationsquellen erfragen, aber da kommen wir jetzt dazu mit den schnellen Fragen. Natalia, bei uns gibt es für alle Gäste jeweils ein paar schnelle Fragen. Das sind entweder Oder-Fragen oder auch ergänzenden Satz. Du musst dabei nicht groß überlegen, einfach spontan sein und das sagen, was dir als erstes in den Sinn kommt.
Bin gespannt.
Gut. Natalia, wenn du wählen müsstest, was hast du lieber? Studieren oder beraten?
Beraten.
Mentor oder Mentee sein?
Mentee.
Führungsstil? Top-down oder bottom-up?
Bottom-up.
Russisch oder Deutsch?
Deutsch.
Kiew oder Augsburg?
Kiew auf jeden Fall, aber hallo.
Ergänze den Satz. Mein Vorbild mit 15 Jahren war?
Natalie Portman.
Weshalb?
Ich habe, als ich 14 war, Hautnah geguckt. Das ist ein Film, der heißt original Closer. Genau. Und er hat mich so wahnsinnig beeindruckt, auch wenn ich sagen würde, was habe ich denn überhaupt verstanden mit 14? Wahrscheinlich habe ich nur die Hälfte maximal verstanden. Und zwar nicht sprachlich gesehen, sondern weil es da um dermaßen erwachsene Beziehungen geht. Und natürlich hatte ich noch gar keine Beziehungen mit 14. Aber irgendwie hat er mich so beeindruckt, und ich fand sie so toll, dass ich sie mir. Und wahrscheinlich vielleicht, weil sie Natalie heißt und ich Natalia, habe ich sie vielleicht dann so als Vorbild ausgesucht.
Aber ich sehe, Filme sind eine gute Quelle für dich.
Absolut.
Dann mein Vorbild heute ist.
Mein Vorbild. Vorbild heute? Ich habe auf jeden Fall einige. Ich sag mal Martin Eden. Ja, das ist eine Romanfigur von Jack London. Das ist ein Seemannsjunge, der so gut wie keine Schulbildung hatte. Und in dem Roman geht es darum, wie er sich in ein Mädchen aus besserem Hause verliebt und unglaublich hart arbeitet, um ihr zu entsprechen. Tagsüber arbeitet, nachts lernt, im Selbststudium sich fortbildet und dann erfolgreicher Schriftsteller wird. Und wie es endet, müsst ihr dann selber bei Martin Eden nachlesen.
Natalia, welche Umwege oder erzwungene Tätigkeiten sind Realitäten von Menschen von unten, die der Gesellschaft vielleicht nicht ganz so bewusst sind?
Ich würde es vielleicht mit ein paar Zitaten beschreiben. Also einer hat gesagt, ich komme von unten, egal wie schnell ich renne, die anderen sind immer schon da. Und es ist so, dass wir da zum Beispiel den Sebastian haben, der jetzt 40 ist oder knapp 40, keinen Job findet. Ich finde aber seine Geschichte so unglaublich, weil er zuerst Lehramt studiert hat, weil er einfach keine anderen Berufe kannte und LehrerInnen kannte man von der Schule. Und dann in dem Job verstanden hat beim Praktika, dass er das nicht machen möchte. Und danach im Callcenter sehr viele Jahre Vollzeit gearbeitet hat und parallel innerhalb von 2 Jahren sein Studium der Soziologie oder Sozialwissenschaften, ich glaube Sozialwissenschaften, abgeschlossen hat. Und wenn man sich überlegt, was für unglaubliche Fähigkeiten jemand an den Tag legt, der parallel zu so einem harten Vollzeitjob wie Callcenter in 2 Jahren sein Bachelorstudium schafft. Und diese Fähigkeiten von sozialen Aufsteigern, die werden nicht gesehen. Weil ich glaube, was eher gesehen wird bei so einem ungeraden Lebenslauf, hey, der ist irgendwie knapp 40, der will jetzt in einen Job einsteigen, der hat kaum praktische Erfahrung jenseits von diesem Callcenter. Und eben die Fähigkeiten, die er eigentlich an den Tag gelegt hat, dieses Durchhaltevermögen, die Durchsetzungsfähigkeit, dieses unglaublich harte Arbeiten, das wird irgendwie gar nicht gesehen. Und das finde ich auf jeden Fall sehr schwierig, eben, dass unsere Talente nicht erkannt werden, aber natürlich auch, dass wir unsere Talente sehr oft nicht kennen, weil wir eben irgendwo in einer Schublade gesteckt werden. Das ist irgendwie, das Kind ist faul, weil das vielleicht die Hausaufgaben nicht macht. Man versucht aber an der Schule gar nicht zu verstehen, warum das Kind diese Aufgaben nicht macht. Also es ist wirklich Faulheit oder kann es sein, dass das Kind sich um jüngere Geschwister kümmert, dass das Kind kein Frühstück zu Hause bekommt, dass das Kind kein eigenes Zimmer hat, vielleicht gar keine Möglichkeit hat, zeitlich diese Hausaufgaben zu machen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man sich uns viel eher annimmt, wirklich sich jedes Kind, jeden Jugendlichen, jeden jungen Menschen individuell anschaut, was sind die Stärken, die Potenziale und uns wirklich Chancen gibt.
Es gibt ja trotzdem Torhüter, also die, die schon oben sind, in dem Sinne, die sind ja eigentlich nicht unbedingt daran interessiert, dass die von unten die soziale Mobilität eigentlich schaffen. Warum ist es trotzdem wichtig für die Gesellschaft, diese soziale Mobilität zu ermöglichen?
Da gibt es in meinen Augen 3 Gründe. Einmal, weil das gerecht ist, aber natürlich ist das immer Ansichtssache, was gerecht ist und sehr subjektiv. Vielleicht deshalb 2 Punkte, die vielleicht wirklich für alle hoffentlich sichtbar sind und klar. Zum einen, weil wir gerade eine auseinanderdriftende Gesellschaft haben, weil wir gerade natürlich einen Rechtsruck haben und das ist auch darauf zurückzuführen, dass Menschen keine Chancen für sich und ihre Kinder sehen, weil sie das Gefühl haben, egal wie sehr ich mich anstrenge, es geht mir wirtschaftlich nicht besser und mein Kind wird voraussichtlich oder meine Kinder werden auch nicht mehr Wohlstand erreichen als ich. Und da brauchen wir natürlich viel, viel bessere Aufstiegsmöglichkeiten und wirklich das Gefühl, dass Menschen aus eigener Kraft viel mehr erreichen können, egal aus welcher, was für eine sozialen Schicht sie herkommen. Das heißt tatsächlich, das ist ja für mich so ein Punkt, sozialer Frieden. Und der andere Punkt ist natürlich der Fachkräftemangel. Wir hier in Deutschland ächzen total drunter, dass wir nicht genug qualifizierte Fachkräfte haben, lassen aber zu, dass so unglaublich viele junge Menschen nie erkennen, was ihre Stärken sind und dementsprechend diese Potenziale nie entfalten und nie die Berufe ergreifen könnten, für die sie wahrscheinlich eigentlich die Talente und die Fähigkeiten mitbringen. Und das ist für mich absolut unlogisch, weil bei uns ist gerade die Riesendiskussion 4-Tage-Woche, dass wir das auf keinen Fall uns leisten können, weil wir eben viel zu wenige Menschen haben, die arbeiten. Aber es gibt eben so viele Menschen, die eigentlich wahrscheinlich diese Aufgaben übernehmen könnten, wenn man nur früh in sie investiert hätte, damit sie eben ihre Stärken erkennen. Und das ist für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der natürlich zu Wohlstand für uns alle beiträgt.
Ja, sehr guter Rat zum Schluss. Natalia, Vielen Dank für das Gespräch.
Mehr Infos zu Natalia könnt ihr in den Shownotes nachlesen. Ich bin Meng Tian. Das war für NZZ Megahertz Heart Feelings. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.